Nächste Haltestelle.
Busfunk.
Meine beiden heutigen Gesprächspartner haben die kürzeste Anreise aller Busfunkgäste bisher überhaupt gehabt, weil sie mussten nur eine Treppe hochgehen. Sie kennen sich hier auch bestens aus. Ich habe ganz bewusst Gesprächspartner gesagt und nicht Gäste, weil streng genommen bin ich ja eigentlich der Gast bei der VAG, bei meinen heutigen Gesprächspartnern. Ich bin auch übrigens zu Gast hier in der 14. Etage im Hochhaus am Plärrer. Da ist unser Podcast-Busfunkstudio. Und eins unter mir, da sitzen die Vorstände. Und es gibt nicht so viele Mitarbeiter bei der VAG, die sagen können, die Vorstände sind unter mir. Insofern freue ich mich, dass beide mal wieder da sind. Sie waren auch beide schon mal da, aber getrennt voneinander. Heute bringen wir sie zusammen. Magdalena Weigel, herzlich willkommen. Und Tim Dahlmann-Resing, beide sind Vorstände der VAG in Nürnberg. Schön, dass Sie da sind.
Sehr gerne.
Ja. Freuen uns mal wieder hier zu sein.
Es ist die erste Busfunkfolge im neuen Jahr. Wir gehen, also wenn ich richtig gerechnet habe, mittlerweile ins unglaublich sechste Jahr, in das wir jetzt gemeinsam starten. Das ist natürlich ein absoluter Wahnsinn. Niemand hätte am Anfang gedacht, dass das sich so lange halten wird. Das freut mich natürlich sehr und ich danke allen, die immer wieder reinhören und sich die einzelnen Folgen anhören. Bleibt uns treu, auch im neuen Jahr. Das wäre sehr schön.
Und hat sich bombig entwickelt, muss man auch sagen.
Ja?
Über die Jahr. Ja, immer noch mehr Hörer. Das ist eine schöne Entwicklung.
Das ist doch toll, das freut mich ja noch mehr, Mensch. Alles Gute fürs neue Jahr. Wir nutzen heute diese Folge ein bisschen, um über 2026 zu reden. Es ist ein spannendes Jahr, vor allem in der Stadt. Es sind Kommunalwahlen in ein paar Monaten. Aber unser großes Thema heute soll die Mobilität in Nürnberg sein. In einer Stadt, in der, das haben wir schon oft thematisiert hier im Busfunk, in der schon sehr viel gut läuft, was den Transport von Menschen betrifft. Aber wir dürfen auch mal, glaube ich, heute ein bisschen zurückschauen auf ein Jahr und uns vielleicht freuen über das, was gut gelaufen ist. Wir dürfen auch ein bisschen kritisch sein über das, wo wir uns wünschen, dass es vielleicht noch besser werden kann. Aber meine allererste Frage, das interessiert mich selber, warum braucht die VAG zwei Vorstände? Können Sie vielleicht mal kurz erklären unseren Hörern auch, worin sich Ihre Arbeit unterscheidet? Weil so vom Titel her haben Sie ja beide nahezu den gleichen.
Herr Meixner, das hätten Sie uns jetzt getrennt voneinander fragen müssen.
Ich will ja, die darf ruhig geschönt sein, die Antwort. Sie soll nur erklärend sein.
Ich glaube, ich darf beginnen und dann kann der Tim ergänzen. Ich bin sehr froh, dass wir das zu zweit machen. Also tatsächlich bin ich ein großer Fan von diesem Zweiermodell. Und deswegen ist es auch gut, wenn der Tim als Zweites ergänzt, weil er einfach als Sprecher der VAG derjenige ist, der inhaltlich das ganze Thema vorantreibt und prägt. Und meine Aufgabe ist, da an der Stelle eher in den Unterstützungsfunktionen da zu sein, also Personal, IT, Einkauf, alles, was da an der Stelle dabei ist, im Grunde zu unterstützen, dass das Geschäft der VAG sehr gut funktioniert.
Eine kurze Nachfrage noch, weil ich kann mich gerade erinnern, jetzt wo wir uns unterhalten und ich weiß noch, dass ein großes Ziel von Ihnen persönlich war, Sie wollten eine Chefin zum Anfassen sein. Darüber haben Sie damals gesprochen, so die Tür soll immer offen stehen, jeder darf eine Frage stellen, wenn er die hat und man muss keine Angst haben, nur weil die Chefin ums Eck biegt. Ist Ihnen das gelungen? Konnten Sie das ein bisschen etablieren?
Ich glaube, da müsste man natürlich fairerweise jetzt diejenigen fragen, um die es geht, ob die den Eindruck haben. Ich versuche es zumindest weiter. Also ich bin auch regelmäßig in den Werkstätten oder im Fahrdienst auch unterwegs, in der Verwaltung und frage Menschen, wie es ihnen geht. Ich habe schon den Eindruck, aber das darf der Tim dann jetzt gleich auch sagen, dass ich oft einfach auch Themen höre, was Menschen bewegt. Dann kann man ja auch was tun. Wenn keiner spricht, kann man nichts ändern.
Ist es Ihnen auch wichtig? Wir haben uns damals nicht so drüber unterhalten, wie Sie das sehen als Chef, als Vorstand von so einem Unternehmen.
Also ist mir persönlich sehr wichtig. Ich bin auch regelmäßig in den Werkstätten, in den Einheiten unterwegs. Die Zeit nehme ich mir auch bewusst, um dann auch mal vielleicht in einer etwas anderen Atmosphäre mit den Kollegen zu sprechen. Natürlich treffe ich da nicht alle an. Insofern versuche ich dann auch unterjährig natürlich mit den Kollegen auch ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, das gelingt auch sehr gut. Und ich würde sagen, wenn ich das mal beurteilen darf, weil die Frage ja eben an die Magdalena ging. Ich glaube, sie ist schon eine sehr nahbare Chefin und ich hoffe, dass ich das auch bin für die Mitarbeiter. Aber das müssen eben die Mitarbeiter selber beurteilen.
Definitiv ja.
Also es wirkt sehr harmonisch, dieses Zweigestirn, sage ich mal. Jetzt zum eigentlichen Thema heute. Das ist ja im Grunde ein Thema, das ein schönes Thema ist. Es geht um Mobilität, es geht um moderne Mobilität, es geht um das Thema Mobilitätswende. Ein bisschen hat man so den Eindruck, das Thema wird gerade so nach hinten geschoben. Es sind sehr viele andere Themen wichtig. Klima, Mobilität, Elektro und so, das ist alles nicht so wichtig gerade. Es geht um andere Themen, um Sicherheit, Renten und alle möglichen sozialen Geschichten. Ist das ärgerlich aus Ihrer Sicht? Also finden Sie das bedauerlich, dass es so ist?
Ja, natürlich würden wir uns ein Stück weit mehr Aufmerksamkeit wünschen mit den Themen, weil wir ja wissen, dass der Klimawandel weiter fortschreitet und was getan werden muss. Mhm. Und da ist natürlich die Mobilität, die öffentliche Mobilität, ein wesentlicher Baustein in dem Gesamtlösungsansatz. Und da können wir mithelfen. Das ist unsere Kernkompetenz und das würden wir auch gerne tun. Und da würden wir uns an der einen oder anderen Stelle schon etwas mehr Unterstützung wünschen, auch in der öffentlichen Wahrnehmung.
Es ist ja ein bisschen auch so, auch wenn das Thema jetzt nicht auf Platz 1 bei den Leuten im Kopf ist, aber es kommt ja trotzdem in den Städten und in den Kommunen an, das Thema, weil es muss was passieren, es muss gestemmt werden. Und dann kriegt auch die VAG quasi den Auftrag, was zu tun. Und da ist natürlich wichtig, dass man die Leute auch mitnimmt dann, ne? Und die Leute auch verstehen, warum das passiert.
Aber ich glaube, Mobilität ist was, was jeden angeht. Man verlässt morgens sein Haus und dann ist das im Grunde ja schon ein Teil der Mobilität. In großen Städten wie in Nürnberg ja auch eine ist, funktioniert das nicht, wenn es einfach nicht einen starken ÖPNV auch gibt. Das ist schon was, was uns auch trägt in Nürnberg, dass wir da zusammen mit der Stadtspitze auch einen Konsens haben, dass dieser Wert auch gesehen wird. Übrigens von unseren Fahrgästen wird das ja auch immer wieder so beurteilt. Und an dem Thema dran zu bleiben, da sind wir dann auch Infrastrukturbetreiber, da sind wir dann diejenigen, die einfach auch die langen Bögen nicht aus dem Augen verlieren dürfen. Das ist, glaube ich, gerade unsere Aufgabe, dass wir an dem Pfad auch weiterbauen.
Und man muss vielleicht ein Stück weit unterscheiden zwischen den einzelnen Politikebenen, zwischen Bund, Ländern und Kommunen. In der Kommune ist natürlich der ÖPNV gesetzt. Die Stadt Nürnberg weiß, dass ohne die VAG sie den Verkehr gar nicht organisieren könnte. Also ohne Busse und Bahnen, ohne unser Angebot würde ja hier alles zusammenbrechen. Die Straßen wären noch überlasteter, als sie heute schon sind. Und es würde nicht funktionieren für die Menschen. Und das weiß Politik. Und deswegen erfahren wir hier auch die Unterstützung. Bund und Länder sind natürlich deutlich weiter weg. Der Bund ist ja offiziell gar nicht zuständig für den ÖPNV. ÖPNV ist Ländersache, also Sache des Freistaats Bayern. Und auch da ist man natürlich in Nürnberg schon ein Stück weit weg. Und da würden wir uns an der einen oder anderen Stelle einfach mehr Unterstützung wünschen, auch was jetzt den Infrastrukturfonds und die Verteilung der Mittel angeht, dass eben auch zielgerichtet Mittel auch bei uns im ÖPNV ankommen.
Frau Weigel, wie wichtig, würden Sie sagen, ist die Mobilität den Menschen in dieser Stadt? Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, mal der Bus fährt halt immer und die U-Bahn ist auch immer da und deshalb hat man es gar nicht so wahnsinnig auf dem Schirm, dass das natürlich auch ein riesiger logistischer Apparat ist, dass das so reibungslos funktioniert, wie es denn man meistens funktioniert. Also haben Sie auch das Gefühl, dass die Bürger oft gar nicht so dran sind an dem Thema, weil es einfach läuft?
Genau. Und ich glaube, ja, das ist so. Man merkt dann den Wert, wenn es nicht läuft. Und dann ist es auch sehr direkt und dann ist es ja auch sehr spürbar und dann wird es auch schnell emotional, weil es einen hohen Wert hat. Und also eigentlich sind wir immer sehr froh, wenn man nichts hört, weil dann weiß man, wie gut es läuft. Und das ist ja letztlich, ja, ist ein Teil Daseinsvorsorge. Das ist bei all diesen Unternehmen, die in den Bereichen unterwegs sind. Wenn es gut läuft und man hört nichts, ist es spitzenmäßig. Mhm. Und man merkt den Wert erst dann, wenn es nicht läuft.
Wenn Sie selber sagen müssten, was sind für Sie persönlich so die Momente, wo Mobilität ein ganz entscheidender Faktor ist, wo Ihnen selber wieder bewusst wird, wie wichtig es ist, dass es funktioniert?
Ja gut, ich habe 3 Kinder zu Hause. Immer wenn das nicht funktioniert, wird es sofort ganz schnell ganz schwierig. Ja. Also das und ich glaube, das kann jeder nachfühlen. Wenn dann, nehmen wir die Busse morgens zur Schule nicht fahren, dann wird es sehr schnell ganz schwierig, weil einfach so ein Familienalltag dann auch nicht gut funktioniert. Und ich glaube, für mich persönlich ist auch jeder Termin, ich nutze unseren ÖPNV gerne und fleißig. Deswegen immer, wenn ein Termin dann in der Stadt zum Beispiel ist und dann kommt ein Bus zu spät, dann merkt man sehr schnell, wie wichtig es an der Stelle ist, dass es gut funktioniert. Und Gott sei Dank funktioniert es ja eigentlich fast immer.
Deswegen haben wir im Übrigen, wenn ich das noch ergänzen darf, auch eine sogenannte intrinsische Motivation, dass wir hier einen möglichst guten ÖPNV auf die Beine stellen. Und das ist ja Teil unserer Arbeit, dass wir jeden Tag aufs Neue versuchen, eben möglichst ohne größere Störung. Verspätungen lassen sich natürlich nicht komplett vermeiden und Unfälle auch nicht. Aber dass wir so gut als möglich das Feld bestellt haben, um eben auch dann eine gute Leistung als Team aller Mitarbeitenden zusammen dann auch auf die Beine zu stellen. Und das ist quasi ja unser Hauptproblem. Auftrag. Und da ist es so, wie die Magdalena gesagt hatte, je reibungsloser das läuft, je weniger Großstörungen wir haben, umso leichter ist es natürlich auch dann mit den Störungen, die sich halt nicht vermeiden lassen, auch umzugehen.
Wie würden Sie intrinsische Motivation anders umschreiben?
Von uns auch selber.
Ja. Ah ja, okay. Ich wollte nur um Nummer sicher gehen, dass ich es auch richtig verstanden habe. Nicht, dass ich wieder der Einzige bin.
Eigenmotiviert.
Ja, okay. Ich hab's mir gedacht. Also,
unsere höchste Eigenmotivation ist, wenn wir zu spät kommen, ist auch doof. Ne? Wir nutzen sie beide sehr fleißig, unsere eigenen Verkehrsmittel.
Und es ist tatsächlich auch so, dass ich mich auch ärgere, wenn irgendwas nicht funktioniert. Wenn eine Fahrgastinformation nicht so aussieht, wie ich mir das vorstelle. Wenn ich selber vielleicht irgendwo ein Informationsdefizit gespürt habe. So, und dann gebe ich das, weil ich ja selber auch den ÖPNV tagtäglich nutze, dann gebe ich das auch sofort weiter, wenn mir irgendwas auffällt. Das mag vielleicht nicht jedem gefallen, ist aber nicht böse oder persönlich gemeint, sondern soll das System als solches in Summe verbessern. Und ich glaube, diese Motivation, die da ist, die ist eben auch im eigenen Interesse, aber vor allem natürlich im Interesse unserer Fahrgäste.
Wir dürfen uns ja auch ein bisschen loben. Ich sag mal wir, ne? Also es gab ja gerade ein fantastisches Ergebnis, ein Fahrgastrekord im Oktober des letzten Jahres, muss man jetzt schon sagen. Also ich habe mitbekommen, Oktober ist generell ein guter Monat, weil Schule geht wieder los und den ersten wird es dann auch zu kalt. Die lassen dann das Fahrrad stehen und fahren doch wieder Bus und Bahn. Aber trotzdem ist dieser Oktober ganz hervorragend gelaufen. Können Sie noch mal sagen, Herr Dahlmann-Riesing, warum?
Ja, also wir können ja insgesamt feststellen, dass wir von Fahrgastrekord zu Fahrgastrekord eilen. Das liegt einerseits natürlich daran, dass wir, anders als das in vielen anderen Kommunen der Fall war, das Angebot in der Corona-Zeit und auch danach noch weiter ausgebaut haben. Das beste Beispiel sind ja die Linien 10 und 11, die wir eingeführt haben, auch in Zeiten von schwierigen Finanzen. Und gleichzeitig natürlich auch mit dem Deutschland-Ticket ein übergeordneter Rahmen geschaffen wurde durch den Bund, der es uns eben ermöglicht, diese Fahrgastzuwächse auch zu realisieren. Und ich glaube, das ist schon ungewöhnlich. Wir sind ungefähr 8-9% über dem Niveau von 2019. Das war unser früheres Rekordniveau. Dann hatten wir die Corona-Delle, wie alle anderen Verkehrsunternehmen auch, und sind jetzt da super rausgekommen, muss man sagen. Und ich glaube, das ist letztendlich, ich habe es eben in einem anderen Zusammenhang schon mal gesagt, eben Teil unseres Selbstverständnisses, dass wir alle an den jeweiligen Orten, in den Werkstätten, im Fahrdienst, in der Leitstelle, in der Planung Hand in Hand arbeiten und versuchen jeden Tag aufs Neue eben eine für den Kunden sehr gute Leistung zu erbringen.
Also die Befragung hat ja auch ergeben, dass die Kunden überdurchschnittlich zufrieden sind mit der VHG. Das ist das zweite schöne Ergebnis neben den Rekordzahlen. Freut man sich da dann als Vorstand? Sagen Sie dann, Tim, komm mal rüber, ich habe hier die Zahlen bekommen, wir machen einen Sekt auf.
Also das mit dem Sekt wollen wir jetzt nicht bestätigen, aber wir freuen uns auf jeden Fall mega. Das ist definitiv
so. Das ist ja eine tolle Bestätigung.
Absolut.
Ihrer Arbeit, ne? Letztendlich, wenn man sieht, dass das fruchtet. Warum läuft es schon so gut bei uns in Nürnberg?
Ein wesentlicher Faktor sind wirklich einfach zusätzliche Linien. Okay. Also man hat einfach sehr kontinuierlich in Nürnberg dann einfach auch auf eine Erweiterung des Angebots gesetzt, wo viele andere Städte dann schon viel früher gesagt haben, nein. Das ist schon ein wesentlicher Faktor. Ich glaube, es ist in Summe dann einfach auch der Mix, wo an vielen Stellen sehr viel sehr richtig gemacht worden ist. Also die Nymo-App zum Beispiel, wo man dann eben wirklich auch die Nürnberger direkt anspricht und sagt, wie kann ich denn von A nach B am besten kommen? Nicht nur VHG, sondern auch verschiedene Angebote. Digitalisierung in Summe. Wir erleben, dass im Vertrieb auch wirklich die Deutschland-Tickets gut verkauft werden können in Nürnberg, auch besser als in anderen Städten, weil wir konsequent einfach gute Systeme haben. Und auch die Fahrzeuge sind hell und freundlich und das Thema Sicherheit ist ja was. Ich glaube, in Summe ist das einfach ein gutes Angebot. Kontinuierlich geht man den richtigen Weg und dann wird da auch was draus.
Vielleicht eine Ergänzung an der Stelle noch. Ich glaube, die Qualität spielt auch eine Rolle. Also wir gewinnen, das wissen wir aus unserer Marktforschung, sehr viele wahlfreie Kunden auch. Das heißt also Kunden, die theoretisch ihre Wege mit dem Auto, Fahrrad oder anderen Verkehrsmitteln zurücklegen können. Und das liegt auch daran, dass wir eine sehr hohe Qualität bieten mit unseren Fahrzeugen und Anlagen. Dalina sagte schon, die Fahrzeuge sind sicher. Ja, die sind auch sauber und sie sind auch ansprechend. Klar, wir hatten jetzt auch einen Generationswechsel bei den U-Bahn-Fahrzeugen. Die Straßenbahnflotte wird sukzessive erneuert. Die neuen Fahrzeuge alle mit Klimaanlage, genau wie die Busse. Die Busse fahren leise. Wir haben mittlerweile 123 Elektrobusse im Einsatz von insgesamt knapp 200 Fahrzeugen, die wir für den täglichen Einsatz brauchen. Das wird auch weiter ausgebaut und umgesetzt. Also wir bieten auch eine hohe Qualität und das ermöglicht es, Personengruppen anzusprechen und von unseren Leistungen zu überzeugen, die vielleicht in anderen Städten, weil ihnen da das Qualitätsniveau nicht so gefällt, eben dann nicht mit dem öffentlichen Verkehr fahren. Das darf man auch, glaube ich, noch als Erfolgskriterium mit anführen.
Wir haben schon auch einfach sehr gute Mitarbeitende, die einfach auch ansprechbar sind. Ich glaube, das ist wichtig. Wird auch häufig genutzt und erwähnt, dass man am Bahnsteig auch jemanden fragen kann. Und da ist jemand, den man erkennen kann als VHG-Mitarbeiter und der hilft einem dann weiter. Das ist, glaube ich, schon auch einfach ein wichtiger Punkt.
Es klingt so, wenn man Ihnen beiden zuhört, als wäre die Mobilitätswende in Nürnberg schon geschafft, als wären wir schon im Ziel. Das ist aber damit nicht gemeint. Können Sie doch mal sagen, Herr Dahlmann-Riesing, was bedeutet für Nürnberg Mobilitätswende? Wie läuft's hier, wenn wir das wirklich schaffen?
Es geht ja bei der Mobilitätswende darum, dass mehr Wege von den Bürgern und Bürgerinnen im Umweltverbund zurückgelegt werden. Der Umweltverbund sind einerseits Busse und Bahn, dann aber auch das Fahrrad oder das Zu-Fuß-Gehen. Und da gibt es ja verschiedene Strategien hier in der Stadt. Der Ausbau der öffentlichen Mobilität ist eine Strategie, der Ausbau des Fahrradnetzes eine andere Strategie. Und auch für das Zu-Fuß-Gehen gibt es ja verschiedene Pilotprojekte, um das angenehmer zu machen. Dazu gehören aber auch andere Verkehrsmittel, wie beispielsweise die E-Scooter oder auch das Carsharing. Auch das baut man ja aus, Stichwort Mobilitätsstation. Also das ist ein ganzer Blumenstrauß von Strategien. Ja, wir haben mittlerweile 100 Mobilitätsstationen in Nürnberg. Die sind vielleicht nicht immer auf den ersten Blick so dominant und sofort sichtbar. Aber diejenigen, die ab und zu mal Carsharing auch machen, die nutzen die schon sehr rege. Und das wird sukzessive immer weiter auch von der Stadt ausgebaut. Und das ermöglicht natürlich den Menschen, dann auch mal das Auto stehen zu lassen, vielleicht auch mal auf das Zweit- oder Drittauto zu verzichten. Und so kann man dann langfristig eben die Mobilitätswende erreichen. Und da ist viel passiert. Deswegen sind wir zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Wir haben Model Split. Also Model Split ist ja der Anteil der Wege, die mit den einzelnen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden. Da haben wir einen Wert von 25%. Genauso viele Menschen fahren mit Bussen und Bahnen der VAG wie mit dem Auto in Nürnberg. Also
wow.
Nürnberger und Nürnbergerin.
Das ist aber außergewöhnlich.
Das haben wir 24 das erste Mal erreicht. Gab es so noch nie in dieser Form. Und das reicht uns natürlich noch nicht. Wir wollen noch mehr Marktanteile gewinnen als VAG oder auch als Umweltverbund. Und das ist ja das große Ziel der Stadt, um einerseits schädliche Treibhausgase zu reduzieren, um den Klimawandel zu verlangsamen, aber auch um Platz zu schaffen in einer wachsenden Stadt. Denn jeder Bürger, der hier neu in die Stadt kommt, und die Stadt Nürnberg wächst ja noch, hat natürlich 3 Wege pro Tag. Das weiß man so aus den Statistiken, aus den Marktforschungen. 3 Wege pro Tag. Und wenn jetzt die Stadt um 10.000 Einwohner wächst, dann sind das 30.000 Wege, die an einem Tag in der Stadt mehr gemacht werden. Und die muss ich ja auf dem vorhandenen Verkehrsnetz unterbringen. Und da ist die platzsparendste Alternative natürlich der öffentliche Personenverkehr oder das Fahrrad oder das zu Fuß gehen. Deswegen versucht man eben hier weiterzukommen und da, glaube ich, sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange. Da können wir noch mehr.
Was gibt es denn für Ansätze, wie man das Spazierengehen oder zu Fuß gehen attraktiver macht? Geht es da dann um schönere Spazierwege? Weil Sie gerade so ganz selbstverständlich gesagt haben, naja, also das sind ja verschiedene Bereiche, unter anderem auch das zu Fuß gehen. Wie macht man das für Menschen attraktiver, dass man ihnen sagt, so, lauf mal.
Da ist ja als erstes, was einem sofort in den Sinn kommt, natürlich das Thema der Fußwege, also der Gehwegbreiten, die zur Verfügung stehen müssen, damit ich da auch vernünftig laufen kann. Ist ja in letzter Zeit auch häufiger mal Thema gewesen, das Gehwegparken ist da ein großes Ärgernis. Wenn ich dann keinen Platz mehr habe, um mit meinem Koffer, mit meiner Einkaufstasche an dem PKW vorbeizukommen und auf der anderen Seite ist der Gartenzaun von dem Haus oder die Hausfront, dann muss ich ja irgendwie mich da drumherum wursteln.
Aber das
und
das ist schwierig. Das ist ja jetzt auch schon verboten und trotzdem stellen
ja,
sich die Leute.
Genau, aber es wird zunehmend jetzt auch mal kontrolliert. Es werden auch Workshops durchgeführt in einzelnen Stadtteilen. An den Wörth ist zum Beispiel so ein Stadtteil rund um die Universität, wo jetzt Dinge versucht werden, um den Fußgängerverkehr attraktiver zu machen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, damit Menschen eben auch gerne zu Fuß gehen. Es ist ähnlich wie beim Fahrradfahren. Wenn ich keine Fahrradwege habe und ich muss mir irgendwo auf einer großen Straße im Verkehr mitschwimmen, ist es natürlich schwierig. Da fühle ich mich nicht sicher, dann fühle ich mich bedrängt vielleicht auch von den anderen Verkehrsteilnehmern. Und das so ein Stückchen attraktiver zu machen, ist ein großes Ziel in der Stadt.
Okay, und da muss das Ganze ja aber auch irgendwie finanziert werden. Wir wissen ja, das ist ja jetzt schon also nahezu nicht möglich. Das, was wir jetzt anbieten, ist schon kein Selbstläufer. Also wie soll das funktionieren, Frau Weigel?
Auch da ist es einfach jetzt nichts Ungewöhnliches, dass ein ÖPNV in der Stadt nicht durch die Einnahmen gedeckt wird. Das ist einfach ein strukturelles Thema. Das weiß auch jeder, der sagt, wenn wir zusätzliche Linien dazunehmen, dann bedeutet das auch höhere Kosten. Jetzt haben wir ja Gott sei Dank wirklich in den letzten Jahren auch viel Angebot ausgebaut und das hat in Summe auch dazu geführt, dass die Kosten gestiegen sind. Jetzt haben wir in Nürnberg ja auch das Nürnberger Modell, das Gelder der Schwester, der Energietochter der Stadt, so könnte man sagen, für den ÖPNV auch von vornherein gebunden sind. Mhm. Also jetzt eben nicht in den Stadthaushalt fließen, sondern eben zum Ausgleich des ÖPNVs auch verwendet werden. Und wir eben sehen durch die gestiegene Angebot, gestiegene Kosten, dass dieser Ausgleich so nicht mehr funktioniert. Aber das war jetzt auch einfach ein wirklich sehr guter und konstruktiver Weg in den letzten Jahren, mit der Stadt darüber zu sprechen und dann eben auch zu sagen, das bedeutet, dass eben Gelder im Stadthaushalt dafür bereitgestellt werden müssen. Die Diskussionen sind da, führen wir auch. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir vielleicht einfach auch sagen, wo soll das Geld eingesetzt werden? Das ist, glaube ich, kein Einstellen der Verkehrswende, wenn man sagt, da gibt es mal eine Buslinie, die hat sich nicht so entwickelt, wie wir das gedacht haben. Nehmen wir raus und packen das vielleicht dann eben in eine andere Linie, in ein anderes Angebot, wo einfach mehr Fahrgäste da sind. Das ist ein Weg, glaube ich, um in den nächsten Jahren da auch gut voranzukommen. Und ja, bei allen Ausbaumaßnahmen dann im Vorfeld eben auch darüber zu sprechen, was kostet das und wo können wir das im Stadthaushalt dann auch verankern.
Damit man mal so eine Vorstellung hat, wie viel Budget braucht man für den ÖPNV in Nürnberg in einem Jahr so?
So in den Planreihen für die nächsten Jahre sind wir um die 130 Millionen Euro, die quasi das Angebot der VAG momentan kostet. Ein großer Teil davon wird eben von der Energie auch mit ausgeglichen. Aber es reicht in Summe, ne? Wir sind im Ist dann auch immer besser. Das ist ein ganz wichtiger Teil unserer Anstrengung, auch jährlich eben zu gucken, dass wir das alles möglichst kostengünstig auch gut realisieren. Reicht aber in Summe nicht aus.
Und nur damit man das mal versteht, wenn man nicht vom Fach ist, von diesem Sondervermögen, über das alle gesprochen haben, das für die Mobilitätswende eingesetzt wird, kommt da tatsächlich was an und nach was für einem Schlüssel wird es verteilt? Ich denke mal, dass jede Stadt sagen wird, wir brauchen unbedingt mehr, weil also bei uns ist es ja ganz schlimm und Nürnberg funktioniert schon ganz gut. Also ist das eher ein Nachteil?
Ja, tatsächlich. Also Sondervermögen ist natürlich ein extrem spannendes Thema. Wir hoffen uns natürlich als Branche da auch ein Stück von dem Kuchen abzubekommen. Wenn man es jetzt mal ganz konkret macht und die Zahlen nimmt, also es sind ja insgesamt 100 Milliarden, die in Deutschland verteilt werden. Davon bekommt Bayern für 12 Jahre 15,7 Milliarden Euro aus diesem Topf. Das macht also ungefähr 1,3 Milliarden Euro pro Jahr für die nächsten 12 Jahre, die zur Verfügung stehen. Und der Freistaat hat jetzt mit den kommunalen Spitzenverbänden vereinbart, dass von diesen 1,3 Milliarden jedes Jahr 60-70%, genaue Größe hat man noch nicht festgelegt, an die Kommunen ausgereicht werden. Da springt dann für Nürnberg so ein Betrag um die 30 Millionen Euro raus, die der Stadt dann jedes Jahr aus diesem Betrag zufließen, die aber natürlich nicht nur für den ÖPNV sind, sondern für ganz viele kommunale Aufgaben wie Krankenhäuser, Schulen, Brücken.
Ach so,
das und so weiter. Das sind also Mittel, die die Kommune dann in Infrastruktur investieren kann. Uns interessiert da noch etwas stärker das, was mit dem verbleibenden Anteil beim Freistaat passiert. Wenn 60-70% ausgeschöpft werden, dann heißt es ja, dass 30-40%, und das sind ja je nachdem, welche Zahl man nimmt, ungefähr 500 Millionen Euro pro Jahr, die beim Freistaat verbleiben. Und da würden wir uns wünschen, über die bestehenden Förderprogramme, es gibt also beispielsweise ein bayerisches Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, dass man das einfach besser dotiert, besser ausstattet und damit beispielsweise bei Betriebshöfen, bei Fahrzeugen oder auch bei Streckeninfrastrukturen, bei der Grunderneuerung, also bei den Aufgaben, die wir jetzt vor uns haben, dass man dort stärker und höher bezuschusst. Das könnte man ja machen, indem man eben Mittel aus diesen 500 Millionen Euro, die da übrig bleiben, in diese bestehenden Förderprogramme, die muss man gar nicht neu erfinden, die gibt es schon, zusätzlich reingibt und damit dann beispielsweise eine Strecke oder ein Fahrzeug nicht mit 25% Zuschüssen, wie heute üblich, fördert, sondern mit 50 oder vielleicht auch 75%. Das würde uns natürlich wahnsinnig entlasten als Verkehrsunternehmen, weil wir dann diese Investitionskosten nicht finanzieren müssten, dafür Kredite aufnehmen müssten, dafür Zinsen zahlen müssen und die Kredite muss ich natürlich irgendwann auch zurückzahlen. Also das würde wahnsinnig helfen und da sind wir als VDV-Landesgruppe, ich bin ja in meinem Ehrenamt auch im VDV sehr aktiv tätig. Der VDV ist der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, also der Branchenverband, den gibt es einmal für ganz Deutschland und dann gibt es jeweilige Landesgruppen. Bayern ist groß genug, dass es eine eigene Landesgruppe hat und das ist auch notwendig und wir kämpfen in der Bayerischen Landesgruppe dafür, dass der Freistaat eben auch Mittel aus diesem Infrastrukturfonds bereitstellt, um eben diese Förderprogramme weiter aufzufüllen.
Ist es dann ein Kampf für den Freistaat oder eigentlich im Endeffekt für die VAG?
Naja, am Ende wäre es für uns wichtig, dass der Freistaat einfach erkennt, dass ÖPNV wichtig ist, dass er dort auch unterstützen muss. Bayern ist natürlich ein Flächenland und da gibt es auch neben dem ÖPNV in den Städten viel weitere Verkehre. Im ländlichen Raum beispielsweise sind natürlich auch Straßen und Schifffahrtswege hier wichtig. Das ist uns allen bewusst. Wir wollen ja auch nicht alles haben, die ganzen 500 Millionen. Also wollen vielleicht schon, aber das ist uns schon klar, dass wir die nicht bekommen.
Dann hätten wir viel übrig. 120 brauchen wir, habe ich
wenigstens gemerkt. Aber wenigstens ein Stück weit wollen wir das erreichen. Da sind wir noch in, ich sag mal, etwas schwierigen Verhandlungen. Da ziert sich der Freistaat noch ein bisschen, diese Mittel freizumachen für unsere Branche.
Also, aber Sie können schon auch, Frau Weigel, ich frage jetzt einfach mal so, da gibt es diesen Batzen Geld. Und ein Teil davon kommt jetzt in den Freistaat Bayern an und dann blablabla. Aber sobald irgendwo ein Batzen Geld ist, kommen 100.000 Menschen, die was davon haben wollen und alle haben gute Argumente, warum sie es haben wollen. Gibt es überhaupt sowas wie eine gerechte Verteilung bei sowas? Sie sind Fachfrau, wenn es ums Geld verteilen geht.
Das ist sehr philosophisch.
Ja, ich frage mich aber das wirklich, weil man sagt immer so, wie kann man denn so blöd sein und dafür Geld ausgeben? Wir bräuchten es doch viel mehr da.
Aber ich glaube, das sind ja eigentlich die Fragen, die wir jetzt gerade in unserer Demokratie versuchen zu klären.
Ja.
Also es gibt eine gewisse begrenzte Menge Geld zur Verfügung. Das, glaube ich, kann man schon sagen. In den letzten Jahren stellen wir fest, es ist nicht mehr ganz so viel Geld zur Verfügung, wie man das auch schon mal gewohnt war. Oder wir kommen ja aus Jahren, wo man jedes Jahr irgendwie noch mehr Geld zur Verfügung hatte. Und das ist jetzt in den letzten Jahren wirklich gestoppt. Gab es ja auch ein paar Krisen, die da auch der Grund dafür sind. So, und jetzt müssen wir uns auch mehr als in der Vergangenheit damit auseinandersetzen, wo geht das Geld denn hin? Und das sind die Diskussionen, die jetzt gerade laufen. Und wir haben ein paar Jahre jetzt gehabt, wo doch gesellschaftlich sehr einig war. Das Thema des Klimaschutzes ist ein ganz, ganz relevantes für uns. Mhm. Und jetzt, Sie haben es am Anfang gesagt, gibt es die Frage der Sicherheit, jetzt gibt es die Frage von Rente, es gibt die Frage von Infrastruktur, die in Summe an vielen Stellen alt ist, Brücken, Schulen. Und da jetzt einen guten Schlüssel zu finden, deswegen diskutieren Politiker viel. Und das ist auch, ich sage das dann auch immer, glaube ich, keine Frage, die ganz einfach zu klären ist. Und ich hoffe, dass wir alle zusammen wirklich auch wieder einen Weg finden, uns ein bisschen unterzuhaken und zu sagen, okay, es ist nicht mehr unendlich Geld da. Stimmt, wir müssen darüber diskutieren, wo geht's hin. Und ich glaube, die Frage dürfen wir schon jetzt auch öfter mal noch sagen, wie machen wir denn den größten Nutzen aus diesem Geld? Ich glaube, das dürfen wir wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund bringen. Jeder hat zu Hause einen gewissen Betrag zur Verfügung und macht das Bestmögliche draus. Und wenn man die Wunschliste aufstellt, ist die immer länger als das, was man hat. Ich glaube, das müssen wir als Gesellschaft vielleicht manchmal auch wieder ein bisschen lernen, dass halt nicht mehr für alles immer Geld da ist.
Ich glaube, das Problem insgesamt, das wird sich hoffentlich in diesem Jahr ein bisschen ändern, ist so, dass die Menschen nicht das Gefühl haben, dass schon wirklich sehr viel passiert mit diesem riesigen Haufen Geld. Als diese Summe genannt wurde, haben alle gedacht, okay, wenn das investiert wird, in die Wirtschaft gepumpt wird, in die Infrastruktur, dann geht es uns wieder gut, dann stehen wir wieder da wie eine Eins. Und jetzt ist das Geld schon so lange im Gespräch, aber man hat noch nicht das Gefühl, da rumst was. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was die Menschen so ein bisschen, die haben, glaube ich, Angst, dass das Geld irgendwie, irgendwann heißt, es ist nichts mehr da, ist alles weg und keiner hat es gemerkt.
Eine Schwierigkeit ist sicher, dass gewisse Bereiche der Politik, die versuchen, einfache Lösungen zu verkaufen. Und das ist ja nicht der Fall. Also es geht nicht, dass wir irgendwo eine einfache Lösung finden, sondern es ist komplex. Es hängt alles irgendwo ein Stück weit miteinander zusammen. Und diese Komplexität, die macht es natürlich Politik und Gesellschaft schwer, den richtigen Weg zu finden. Mhm. Und wir sehen das beispielsweise bei der E-Bus-Förderung. Die wurde ja von der alten Bundesregierung von heute auf morgen eingestellt. Und ohne diese Förderung ist es halt für die Verkehrsunternehmen extrem schwierig, in diesen finanziell angespannten Zeiten zusätzliche E-Busse zu bestellen. Und wir hätten jetzt auch keine weiteren E-Busse bestellen können, wenn wir nicht noch von dem alten Förderprogramm profitiert hätten. So, und dann wären wir heute nicht so weit in der Umstellung.
Als es noch gab.
Genau, als es noch Förderungen gab. Wir konnten diese Töpfe noch ausschöpfen. So, und wir sagen, es muss eigentlich, wenn man den Weg weitergehen will, hier eine Verstetigung auch in der Förderung geben, damit eben hier dieser Weg auch zu Ende gegangen werden kann.
Wie sieht es denn intern bei der VAG aus? Ich meine, Mobilitätswende, haben wir jetzt gehört, was da alles dazugehört. Da hängt viel dran. Das heißt, man braucht Leute, die denken, die anpacken, die was auf den Weg bringen. Haben Sie genug Leute, Frau Weigel? Sie sind als Vorstand fürs Personal zuständig. Also sieht es da gut aus?
Also ich glaube, auch da ist es ja so ein bisschen so, dass wir lernen müssen, mit begrenzten Ressourcen auszukommen. Mhm. Also es ist bei uns genauso wie bei allen anderen Unternehmen, dass einfach die geburtenstarken Jahrgänge gerade in Rente gehen und wir eben gucken müssen oder auch dürfen, da jetzt neue Leute ranzubekommen. Und ich glaube, ich kann schon in Summe sagen, das ist jetzt entspannter, als es beispielsweise vor 2-3 Jahren war. Wir erleben, dass wir jetzt einfach als sicherer Arbeitgeber mit spannenden Aufgaben jetzt nochmal wieder attraktiver geworden sind. Und es deswegen jetzt auch gerade wirklich gut gelingt, unsere Stellen Stellen zu besetzen. Ich habe zwei Zahlen mit dabei, weil ich finde, die machen es immer ganz gut greifbar. Also 22 haben wir 1000 Bewerbungen bekommen im Jahr und wir haben jetzt 24 über 3000 gehabt. Also wirklich dreimal so viel. Was dran liegt, dass wir auch mal ein bisschen lauter zeigen, was wir denn so haben, weil wir ja Fahrdienst, klar, aber auch im Verwaltungsbereich, du hattest die Leitstellen schon gesagt, in den Werkstätten, in der IT. Also wir haben einfach eine ganz große Bandbreite. Das verfängt und freut uns auch.
Gibt es einen Bereich, der schwächelt, wo man sagt, okay, da ist es zach, da bräuchten wir dringend neue, gute Leute?
Ich glaube, es ist manchmal, wenn man natürlich den einen Spezialisten sucht, den einen SAP-Programmierer, dann wird es manchmal schwer. Aber auch da, glaube ich, haben wir alle ein bisschen gelernt, damit klarzukommen, also zu sagen, jemanden dann auch zu rekrutieren, der so die Basics schon mal mitbringt und dem man dann natürlich auch sehr viel hier nochmal mit beibringt und dann gemeinsam irgendwie eine gute Lösung findet.
Aber dennoch wird natürlich das Thema in der Zukunft virulent bleiben. Das bleibt gar nicht aus. Also wir wissen ja, dass die geburtenstarken Jahrgänge in Ruhestand gehen. Das wird bei uns bei der VHG auch passieren, noch bis Anfang der 30er Jahre. Und dann ist es natürlich schon relevant, wie können wir diese Kollegen dann ersetzen. Und das geht einerseits, indem eben wir ein gutes Recruiting machen. Und das, glaube ich, das machen wir bei der VHG und auch überhaupt im gesamten Konzern, sodass wir auch attraktiv zu sein scheinen. Das wird uns vielleicht in Zukunft dann auch die Rekrutierung erleichtern. Auf der anderen Seite, wenn wir weiter Angebote ausbauen wollen, dann brauchen wir ja eigentlich perspektivisch sogar noch mehr Leute, als wir heute haben. Also wir müssen nicht nur die ersetzen, die dann gehen in Ruhestand oder in Rente, sondern wir brauchen auch noch zusätzliche Mitarbeiter, um eben die Angebote auszuweiten. Und da, glaube ich, hilft uns auch ein Stück weit Innovation, hilft uns ein Stück weit Digitalisierung, indem wir eben Prozesse digitalisieren, wie beispielsweise im Ticketing, aber eben auch beim autonomen Fahren. Wenn ich daran denke, dass wir dort auf die Straße kommen in den 30er Jahren und dadurch vielleicht nicht mehr ganz so viele Mitarbeitende dann benötigen, wie man das bräuchte, wenn man diese Technologie nicht hätte. Da wird es auch ganz spannende Entwicklungen noch geben in der Zukunft. Wo da genau die Reise hingeht, das müssen wir so ein Stück weit auch ausloten. Da sind wir ja auch nicht alleine. Diejenigen, die das entscheiden können, es muss ja beispielsweise beim autonomen Fahren auch entsprechende Fahrzeuge geben, die zugelassen sind. Also da sind wir auf die Hersteller angewiesen. Ne? Aber da tut sich ja wahnsinnig viel auf dem Markt und wir können natürlich ein Stück weit unterstützen. Und wenn ich jetzt an unsere vollautomatische U-Bahn denke, dann stellen wir unter Beweis, dass es auch funktionieren kann. Und insofern sind das natürlich auch Strategien, die eine Rolle spielen, um zukünftig auszukommen mit dem Personal, was wir dann zur Verfügung haben.
Das ist ein gutes Beispiel, weil ein Freund von mir war gerade in Las Vegas wegen einer Messe. Und er hat mir zwei Videos geschickt per WhatsApp. Das eine war ein autonomes Taxi. Der sagt, Meixel, du glaubst es nicht, das ist ja völlig normal. Du hast eine App und du brauchst ein Taxi und dann kommt das Ding angefahren. Du bezahlst es gleich in der App und dann weißt du genau, wie lang es braucht. Sucht sich automatisch den staufreisten Weg und dann rollt es bei dir vor, vom Hotel oder vor deiner Wohnung und dann gibt es eine kleine Nachricht aufs Handy. Bin da und dann läufst du da runter, da ist niemand. Also da steht halt das Fahrzeug, aber da hockt keiner drin. Das ist wie die U-Bahn halt jetzt hier. Und du steigst dann ein und dann fährt dich dieses Taxi ohne Fahrer dahin, wo du hin willst. Und zwar nicht auf einer extra Spur oder so, sondern das fährt in den fließenden Verkehr. Es steht an der roten Ampel, guckt, ob ein Fußgänger kommt, fährt langsam los und so. Also macht im Prinzip alles richtig. Ich habe nicht gehört von großartigen Zwischenfällen. Und das zweite Video war so Liefersachen, so was so ausgeliefert wird. Das sind so kleine, wie so Postkästen auf vier Rädern mit so einer Antenne dran. Und wenn du irgendwas bestellst in Las Vegas, dann kommt keiner mit dem Fahrrad, sondern dann rollt dieses autonome Ding über den Fußgängerweg drüber, rollt bis vor deine Haustür, gibt dir ein Zeichen und sagt so, deine Lieferung ist da. Warum gibt es das bei uns nicht? Weil wir es verschlafen haben? Oder weil wir uns jetzt wieder nicht trauen? Oder haben wir wieder so viele Auflagen, die wir vielleicht auch ein bisschen lockern müssten, um zu sagen, wir müssen es jetzt mal einfach machen? Oder was ist das Problem?
Ich glaube, man muss dazu wissen, dass natürlich die Entwicklung solcher Fahrzeuge extrem viel Geld kostet. Also Waymo, San Francisco als Alphabet-Google-Tochter, hat 16 Milliarden Euro in dieses Selbstfahrsystem investiert. Funktioniert prima. Ich war selbst vor einiger Zeit dort, kann das also bestätigen, dass nicht nur Los Angeles, sondern auch in ganz vielen anderen amerikanischen Städten das gang und gäbe ist. In China im Übrigen auch, weil dort auch Geld ist, weil da Konzerne sind, die das umsetzen können. In Deutschland wird es auch kommen, glaube auch in diesem Jahrzehnt noch. Also wir sind gar gar nicht mehr so weit weg. Ob das mit deutschen Firmen dann stattfindet, muss man abwarten. Da ist Moja als VW-Tochter ziemlich weit. Die wollen Ende 2026, Anfang 2027 die Zulassung bekommen für ein selbstfahrendes Shuttle-Fahrzeug, auch so ein Robotaxi, wie es gerade beschrieben worden ist. Das wird ein VW-ID-Bus sein. Und ich bin da in Hamburg selbst schon mal mitgefahren. Da war noch ein Sicherheitsfahrer an Bord, aber das Fahrzeug ist ohne einen Sicherheitseingriff komplett autonom durch Hamburg gefahren. Landungsbrücken, also wirklich auch im deutschen Großstadtverkehr, und das hat gut funktioniert. Also das wird kommen bei uns, vermutlich zuerst im Bereich der Robotaxis, weil es natürlich den Firmen am Ende um Skalierung geht. Also sie möchten möglichst viele gleiche Produkte in den Markt bringen, und das wird das Taxigewerbe extrem unter Druck setzen. Das, was dann im Anschluss kommt, was auch heute schon auch in Deutschland getestet wird, weil die gesetzlichen Grundlagen sind eigentlich da. Sie sind vielleicht etwas komplizierter als in den USA oder in China, aber die sind grundsätzlich da. Also man könnte heute solche Fahrzeuge auch in Deutschland zulassen, wenn man denn soweit ist. Was dann als nächstes kommt, sind eben so Kleinbusse mit 10, 15 Personen. Und das ist natürlich für uns nochmal deutlich interessanter als diese Robotaxis, die, wie gesagt, eher dem Taxigewerbe Konkurrenz machen. Und im Übrigen ist es auch in San Francisco so gewesen, dass sie für eine Fahrt mit diesem autonomen Fahrzeug auch ungefähr den Taxipreis bezahlt haben. Also keinen ÖV-Tarif. Da müsste man dann sehr viel Zuschüsse wieder freisetzen. Also diese Busse werden dann als nächstes kommen. Aber da sind die Stückzahlen natürlich niedriger. Und sie haben diese hohen Vorlaufkosten. Ich hatte eben die 16 Milliarden erwähnt, die Waymo investiert hat. So, und da tun sich die Hersteller natürlich schwer. Mercedes, MAN, die großen Bushersteller jetzt aus Deutschland, diese Beträge locker zu machen für dann eine Handvoll Busse, die sie vielleicht dann in den ersten Jahren verkaufen. Das steht eben in keinem guten Verhältnis. Und da braucht es jetzt eine gemeinsame Kraftanstrengung von Branche und Bundesregierung, hier zu einer deutschen Modellregion zu kommen, die dann eben mit finanzieller Unterstützung solche Dinge weiter ermöglicht. Also das wird aber kommen. Und ich bin ganz überzeugt davon, dass wir in den nächsten 5 Jahren in Deutschland die ersten Anwendungsfälle sehen werden.
Für mich war das so, da hast du plötzlich den Videobeweis dafür, wie weit andere Länder sind, wenn es um solche Themen geht und wie weit wir da hinten dran hängen. Ich will jetzt gar nicht einordnen, ob das sehr bedrohlich ist oder nicht, aber da war mir so bewusst so, da steigen Menschen in ein Taxi ein, das sie von A nach B bringen, und da fährt keiner. Das ist für uns absolut absurd, die Vorstellung. Jetzt.
Und ich glaube, das darf man dann schon sagen, wenn das dann auch kommt, dass wir uns in Summe wünschen, dann auch zu sagen, dann probieren wir das doch mal auch aus.
Schon, ne?
Und haben jetzt nicht schon eine ganz große Liste, warum wir alle sicher sind, dass das nicht funktioniert. Ich glaube, das darf man sich schon in Summe einfach wünschen, dass wir sowas dann auch den Mut haben zu gehen. Und wenn es nicht geht, dann machen wir es wieder anders.
Ich frage mich gerade, ob ein Nürnberger überhaupt in sowas Eisstein geht. Also ich meine, die
U-Bahn Ming-Mails.
Ja, die Ming-Mails schon, aber ja. Es war am Anfang, wo das Feierabend, du ein Durcheinander, aber jetzt passt ja.
Trotzdem ein ganz gutes Stichwort, weil es geht ja auch darum, wie wollen wir bei der VAG weitermachen. Und ich hatte eben schon 2, 3 Innovationsprojekte angesprochen, Stichwort autonomes Fahren auf den Straßen, damit beschäftigen wir uns schon. Aber es geht auch zum Beispiel um das Nachfolgesystem für unseren automatischen Betrieb. Das ist 2035 abgekündigt und wir sind jetzt schon dabei zu überlegen, wie kann ein Nachfolgesystem aussehen, vielleicht auch im Zusammenhang mit einer Automatisierung der U1 in den späten 30er Jahren. Das ist also das, was so in der Langfristperspektive uns wirklich jetzt schon beschäftigt, auch wichtig ist, weil die Vorlaufzeiten, um sowas umzusetzen, halt extrem lang sind. Und in der kürzeren Perspektive bauen wir ja weiter die Angebote aus, Stichwort die U-Bahn-Verlängerung nach Gebersdorf mit dem neuen Busnetz West, was wir umsetzen werden. Das wird ja 2027 aller Voraussicht nach eröffnet. Dann kommen die 3 neuen Tramstrecken zum Stadtpark, in der Minerva-Straße und zur Brunecker Straße. Und wir werden auch in unsere Infrastruktur viel investieren müssen. Stichwort Umbau Plärrer, Stichwort Umbau des Hauptbahnhofes, der jetzt an seiner Leistungsgrenze ist. Also wenn wir da noch mehr Linien drüber führen wollten, dann würde das schwierig sein am Hauptbahnhof. Und das wird ausgebaut. Landgrabenstraße noch als Stichwort. Also stehen große Baumaßnahmen in den nächsten 5 Jahren an, die einerseits das Netz resilienter machen, belastbarer
und Danke.
Zuverlässiger. Und andererseits aber auch eben nochmal das Angebot für die Bürger und Bürgerinnen dieser Stadt erweitern. Also das ist, glaube ich, ein ganz wesentliches Thema, was wir vorhaben in den nächsten 5 Jahren. Da sind wir gut beschäftigt bis in die 30er Jahre. Im Übrigen zusammen mit der städtischen Verwaltung, den Aufsichtsbehörden und so weiter und so fort.
Ja. Was jeder, der uns jetzt zuhört, in den nächsten Wochen schon sehen kann, ist eine neue Öffentlichkeitskampagne der VAG. Es gibt schon erste Entwürfe, habe ich gesehen. Die Überschrift dieser Kampagne ist: So bewegen wir was. Frau Weigel, wollen Sie mal kurz sagen, was hat es damit auf sich und was bedeutet das wir? Was muss ich bewegen?
Ich glaube, wichtig ist, dass wir jetzt mit der neuen Kampagne auch nochmal ganz greifbar machen, dass wir ganz viele Antworten haben und dass das was ist, wo auch wirklich alle mitmachen können. Und das ist dieses: So bewegen wir was. Es ist vielleicht ein bisschen, wie Sie es auch gesagt haben, man hat so das Gefühl, man kann gar nichts machen, es bewegt sich gar nichts. Und das ist einfach nicht wahr. Und ich glaube, am Beispiel der VAG kann man das sehr gut und sehr greifbar machen. Immer mehr Leute entscheiden sich auch mit uns zu fahren und eben über verschiedene Zielgruppen das auch zum Thema zu machen und zu sagen, so bewegen wir was. Ja. Und so bewegen wir als VAG was, aber so bewegen wir als Stadtgesellschaft, als Gesellschaft was.
Wir haben das Wir auch bewusst gewählt, um im Prinzip die gesamte Gesellschaft anzusprechen. Das heißt einerseits die Politik, die ja die gewünschten Leistungen bei uns in Qualität und Quantität bestellt, dann uns selber natürlich, die wir die Leistung dann bestmöglich im Sinne des Kunden, aber auch unseres Aufgabenträgers, der Stadt Nürnberg, erbringen. Und dann natürlich auch der Bürger und Bürgerinnen dieser Stadt selber, die dann mit ihrem eigenen Verhalten dazu beitragen können, sich bewusster zu bewegen in der Stadt. Und das war uns wichtig. Und deswegen ist, glaube ich, dieses Wir an der Stelle wirklich entscheidend.
Also, ihr werdet alle die Motive in Kürze sehen. Ich wünsche für alles in diesem Jahr 2026 gutes Gelingen. Ich habe das Gefühl, die Mobilitätswende ist in sehr guten Händen mit diesen beiden Vorständen. Danke für den Besuch. Ich habe eine allerletzte Frage noch. Die hat jetzt nichts mit unserem Thema zu tun, aber die hat mich die ganze Zeit schon beschäftigt. Sie beide sind ja nicht nur Vorstände, sie sind ja auch Menschen. Und es gibt so viele Menschen, schön gesagt, ne? Habe ich gut erkannt.
Dankeschön, ja.
Tatsächlich, also
geht runter, wie, sag's geht mal runter, wieder, Alter, ne?
Runter wie Öl, ja.
Aber was ich meine ist, es gibt so viele Menschen, auch bestimmt viele, die uns jetzt zuhören, die gehen alle gerade mit so einem schlechten Gefühl ins Bett. Man hat so den Eindruck, alles, was mal galt, gilt nicht mehr. Die Welt verändert sich. Es ist alles irgendwie so, manchmal so grau und trüb. Wie geht's Ihnen persönlich da? Also gehen Sie mit einem guten Gefühl abends ins Bett und sagen, wir schaffen das, wir kriegen das, oh Gott, ganz schwieriger Satz, wir werden das hinbekommen. Oder wie geht's Ihnen? Ich meine, Sie haben drei Kinder, Frau Weigel. Sie wollen ja, dass Ihre Kinder in einer Welt leben, die lebenswert ist und die so schön ist wie die Welt, die wir hatten.
Also ich kann das immer für meine Kindheit sagen, da war auch nicht alles toll. Da gab es einen Kalten Krieg zu der Zeit, der war sehr greifbar. Also natürlich sind so Themen, so Krisen, so Kriege, die jetzt wieder so präsent sind, das ist schon was, was einen beschäftigt und mit dem man dann auch manchmal abends ins Bett geht. Aber wenn Sie mich fragen, wie es mir geht, dann kann ich einfach sagen, gut. Weil ich finde, dass wir unheimlich viel bewegen. Und ich manchmal eher so denke, so schade, dass wir uns immer so schlecht fühlen. Mhm. Und ich sehe manchmal nicht so richtig, warum eigentlich. Ich denke, vielleicht war es wirklich jetzt einfach über viele Jahre so, dass man den Eindruck hatte, man muss sich gar nicht mehr groß anstrengen. Und ich glaube, man kann sich aber wieder ein bisschen mehr anstrengen und einfach auch zeigen, was wir können. Und wir können viel. Also sitzen wir hier als VAG, aber ich glaube, wir sitzen hier schon als, auch als Teil dieser Gesellschaft. Und ich würde uns manchmal einfach wieder mehr Lächeln wünschen. Weil gar nicht, weil man irgendwas totlächelt oder was nicht wahrhaben will. Ich glaube, nur Probleme gab es immer schon und Probleme sind dafür da, dass man sie löst. Und ich glaube, wir können das auch.
Jetzt, wenn Sie sich auch noch gut fühlen und am Abend mit einem guten Gefühl ins Bett gehen, können wir aufhören, weil haben wir ein gutes Gefühl für dieses Jahr.
Also ich will jetzt nicht über meine Gefühle abends im Bett sprechen, aber ich bleibe optimistisch. Das darf ich, spannend, ne? Das darf ich wirklich sagen. Ich könnte jetzt flapsig sagen, weil wenn ich pessimistisch wäre, wäre es ja auch nicht gut, würde es ja auch nicht ändern. Aber ich will das auch begründen. Ich sage immer, wenn ein Mitarbeiter auf mich zukommt und hat gerade irgendwo Schwierigkeiten, weil das Projekt nicht weitergeht oder so, dann sage ich immer, guck doch mal, wo wir vor 10 Jahren gestanden waren, auch als VAG beispielsweise. Und da gab es noch keine Mobilitätsplattform, es gab noch keine E-Busse, das ist alles neu. Wir haben noch keine neuen Fahrzeuge gehabt, die sind alle in den letzten 10 Jahren neu bei uns auf den Hof gekommen. Wir hatten nicht diese Fahrgastzahlen, also ich könnte diese Reihe noch beliebig erweitern. Also wir haben wahnsinnig viel erreicht. Man muss, glaube ich, dann einfach ein Stück weit versuchen, den Abstand zu gewinnen von der aktuellen Situation, sich da ein bisschen lösen, einfach nochmal den Blick in den Rückspiegel werfen und gucken, wo standen wir denn und was haben wir alle trotz schwieriger Rahmenbedingungen. Denn in der Zwischenzeit, die finanzielle Situation der Verkehrsunternehmen war ja nie rosig. Das Geld ist nie von der Decke getropft. Dann kam Corona. Das war alles andere als lustig, gerade im öffentlichen Personenverkehr. Und trotzdem haben wir in diesem 10-Jahres-Zeitraum wahnsinnig viel erreicht. Und das muss einem doch Mut machen und optimistisch dann auch von mir aus abends ins Bett gehen lassen.
Ja, das machen wir alle jetzt. Wir versuchen uns mal ein bisschen mehr wieder an das zu erinnern, was gut gelaufen ist und nicht nur an die Probleme denken, sondern wirklich mal an an all das denken, auch bei euch, was gut gelaufen ist im letzten Jahr und was ihr euch wünscht, was in diesem Jahr gut laufen darf. Alles Gute, danke für den Besuch. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, Magdalena Weigel und Tim Dallmann-Resing. Danke für den Besuch.
Dankeschön.
Dankeschön, hat viel Spaß gemacht.
Mm-hmm.